walk into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked. You say, who is that man? You try so hard.
Der erschöpfte Mann. Das ist der Titel der aktuellen Ausstellung im Landesmuseum Zürich, die einen Streifzug durch die europäische Kulturgeschichte des Mannes unternimmt. Im Laufe der Geschichte haben Männer zahlreiche heroische Ideale für sich geschaffen. Strahlende Sieger, selbst herrliche Schöpfer, Abbilder Gottes. Doch jedes Ideal entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als Überforderung, an dem der Mann schließlich zerbricht. You go watch the geek, who immediately walks up to you. In diesem zweiteiligen Podcast gehen wir mit den beiden Gastkuratoren Juri Steiner und Stefan Zweifel durch die Ausstellung. Im ersten Teil schauten wir auf Männlichkeitsbilder der Antike, des Mittelalters und der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. In diesem zweiten Teil nehmen wir das 20. Jahrhundert in den Blick und sehen, wie sich nach dem Rückzug ins Innere und den radikalen Forderungen nach Selbstbestimmung neue Möglichkeiten eröffnen. You have so many contacts out there among the lumberjacks to get you the facts when someone attacks your imagination. Jetzt haben wir im ersten Teil gehört, wie diese Männerbilder immer wieder, diese Ideale immer wieder in sich zusammengefallen sind. Es endete dann mit dem Tod von dem Rennfahrer Ayrton Senna, ist dann in sich zusammengebrochen. Und jetzt kommt diese Zeit nach dem Ersten Weltkrieg in der Folge dieser Ausstellung. Und hier verändert es sich wieder. Es wird wieder ganz anders. Man besinnt sich zurück ins Innere. Der Titel dieser Sektion ist auch Rückzug ins Innere. Und was passiert jetzt hier, eben nach diesem katastrophalen Unfall, den wir hier sehen?
Nachdem die Männer auf den Schlachtfeldern der Welt von der Antike bis zum Ersten Weltkrieg diese Ideale außen, in der Außenwelt durchgefochten, durcherprobt haben, ist jetzt dieser Rückzug von den Schlachtfeldern eben ins Atelier der Künstler, in die Innenräume, in die Wunderkammer. Wir nennen diesen Teil der Ausstellung auch Wunderkammer. Er ist auch wie eine Wunderkammer aufgebaut mit unendlich vielen auch kleinen Objekten, die zusammen etwas evozieren. Und das Leitmotiv dabei ist ein Künstler, der während des Ersten Weltkrieges an einem seiner Meisterwerke gearbeitet hat, nämlich Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, wir haben es vorher schon mal erwähnt, war eben der Meister des Objet Trouvé. Er hat das Pissoir abgeschraubt und im Museum ausgestellt und als Fountain, als Springbrunnen hingestellt. Ein absoluter Tabubruch natürlich, der nachher die ganze Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts wesentlich bestimmt hat. Und er hat in der Zeit des Ersten Weltkrieges 7 Jahre lang heimlich an einem Werk gearbeitet, das das große Glas heißt. Wir stehen hier auch vor einer Glaskonstruktion, die Alex Harp, der Szenograf, entworfen hat, die durchaus an das große Glas von Marcel Duchamp erinnert. Und dieses große Glas, das in Philadelphia im Museum ausgestellt wird, etwa 3 Meter hoch und 2 Meter breit, ist ein extrem kompliziertes Konstrukt, das eigentlich immer nur Juri wirklich erklären kann. Aber ich versuche jetzt mal ein bisschen damit anzufangen. Wir stehen hier vor der Vitrine. Rechts neben diesem großen Glas liegt noch die Mona Lisa mit Schnauz. Das war auch so eine Aktion von Marcel Duchamp, der Mona Lisa einen Schnauz zu malen, mit der er berühmt wurde. Eben weniger berühmt oder weniger populär, aber letztlich fast bedeutender in der Wirkungsgeschichte ist dieses große Glas. Der Titel des Werkes heißt Die Braut von ihren Junggesellen nackt entblößt sogar. Und wir sehen aber vor uns keine Braut, wir sehen seltsame Gebilde. Eine Glasscheibe, die in 2 Sektoren aufgeteilt ist, einen oberen, wo so etwas Wolkenartiges herumfliegt, und einen unteren, wo wir verschiedene seltsame Maschinen und Formen sehen. Diese Formen sind sogenannte männische Formen, also Männerformen, die hohl sind, Uniformen von Polizisten, von Postbeamten, Portiers. die so ein bisschen verloren in der Luft schweben, die aber ab und zu sich doch wieder aufladen zu einem Leben. Das sind die Junggesellen, die angetrieben werden von einem Begehren, von einer Luft, die sie auflässt, von einer Flüssigkeit, die durch sie hindurchgeht und angetrieben wird durch eine seltsame Maschinenkonstruktion, deren Mittelpunkt eine riesige Schokoladenreibe ist, die Duchamp bei einem Chocolatier in Paris gesehen hat. Und er schrieb dann eben, der Junggeselle reibt seine Schokolade alleine. Das heißt, der Junggeselle onaniert und sein onanistisches Begehren entlädt sich dann in einer Flüssigkeit, die nach oben spritzt, die zur Jungfrau, zur Braut oben am Himmel gelangen will. Aber dort ist eben eine Schranke im Glas eingebaut. Ein Teil der Energie kann doch durch und oben über dem Junggesellen schwebt eben die Braut als Wolke. Es ist auch ein bisschen eine Konstruktion, die wie eine Wespe aussieht. Und sie verkörpert die Sehnsucht des Künstlers, des Junggesellen. Er möchte dorthin, weil er es nicht schafft, macht er ein Werk als Künstler. Also in einem gewissen Sinne ist der Künstler in seinem Atelier ein Onanist, der statt die reale Frau zu treffen, eben ein Werk schafft, das auch ziemlich kompliziert ist. Dieses Bild des Künstlers, wir kennen es auch von Alberto Giacometti, dieser einsame Künstler, der in seinem Atelier monatelang an seinen Köpfen feilt. Dieses heroische Bild des Junggesellen als Künstlers wurde von einem Schweizer Kurator, Harald Seemann, dessen Kuratorenjacke aus dem Beständen des Landesmuseums hier auch ein bisschen wie eine Braut hängt.
Eine männische Form.
Auch eine männische Form, jetzt etwas leer. Der hat eine Ausstellung gemacht, die Junggesellenmaschine, wo er eben ganz viele solche Werke versammelt hat. Wir sehen daneben aus dieser Ausstellung ein Rad des Schweizer Künstlers Robert Müller. Das ist die Witwe des Radsportlers und das ist ein kleines Gebilde, das wie ein Fahrrad aussieht, oben eher fast schon wie ein Stier mit zwei Hörnern und im Sattel ist aus Elfenbein so ein kleiner Dildo eingebaut, mit dem sich dann eben die Frau befriedigen kann. Also diese Art von Kunst wurde aber dann natürlich auch zum Gegenstand der Kritik von Künstlerinnen, die diese Männerfantasien der Junggesellen kommentierten in ihren eigenen Werken.
Ja, und das ist nicht überraschend, dass das auch sehr stark aus Amerika kommt, diese Kritik, weil, wie wir das vorhin gehört haben, dass natürlich die Avantgarde immer noch von europäischen Künstlern wie Marcel Duchamp, die aber dann auch in Amerika lebten und die amerikanische Kunst sehr beeinflusst haben, dass aber dann nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, eine neue Generation von Künstlerinnen auf den Plan tritt und mit all diesen Junggesellenmaschinen und so nichts anfangen kann und sagt, das ist Kunst von Opas für Opas. Und da muss etwas, man muss sich reiben, man muss eine Kritik geben und diese Kritik wird einerseits über die intellektuelle, feministische Kunstkritik schriftlich gemacht und in Diskussionen gemacht, aber andererseits gibt es auch Künstlerinnen, die wie diesen Matsch aufnehmen und diese Kunst ad absurdum führen. Und Hanna Wilke war eine dieser Künstlerinnen, die als junges Mädchen als Fotomodell begonnen hat, in die Pop-Szene, Pop-Art-Szene hineinkam und dann eingeladen wurde von einer Kuratorin, auch das ist neu, also es gab dann plötzlich auch Expertinnen, die in den Museen zuständig waren für Sektionen und eine dieser Kuratoren in Philadelphia war zuständig für die Sektion mit Duchamp, weil der hat seinen Nachlass in Philadelphia gehabt, das große Glas ist dort in einem großen Saal und wird wirklich, also pilgermäßig kamen da die Künstler und so. Und sie hat gesagt, Hanna Wilke, ich möchte gern eine Performance machen. Also lebendig, nicht dieses tote, passive der Jungfrau oder der Braut verkörpern. Ich rekuperiere, ich mache eine Zweckentfremdung. Und sie geht hinter dieses große Glas, lässt sich filmen in ihrer Performance, kommt wie ein Modell von Yves Saint Laurent in einem Frauensmoking, in einem weißen, in diesen Raum und macht, was macht sie? Ein Striptease. Und jetzt wird es absurd, oder? Wenn man denkt, dass die Kritik der Feministinnen gegen diese Männerkunst und die Frau und den nackten Körper der Frau während Jahrhunderten quasi für ihre Zwecke missbraucht haben, wenn man das radikal nennen will. Sie macht jetzt noch einmal das Gleiche, aber mit diesem Striptease will sie ausdrücken, dass sie von ihrem eigenen Körper aktiv Besitz nimmt und dass sie als quasi als Junggeselle auch ist, also sie ist auch Duchamp und sie ist die Marie, sie ist alles, sie kann alles und das ist eine neue befreiende Geste gewesen, sehr lapidar, die dann aber zu großer Kritik auch unter den Feministinnen geführt hat, weil man macht doch keinen Striptease, weil das bedient die ganzen klassischen, simplen, misogynen, machistischen Stereotypen.
Und vom Masochismus, Sadismus, dieses Stichwort bringt uns zu Giacometti, der in der Vitrine nebenan steht, mit seinen vier Frauen, eine Skulptur, die er in Paris gemacht hat.
Ja, wie schon gesagt, Giacometti ist so der Inbegriff eigentlich des Junggesellen, der in seinem Atelier jahrelang an seinen Statuen feilt. Sie werden vor allem in der Nachkriegszeit oder Ende des Krieges immer kleiner, immer kleiner. Am Schluss hat er sie nur noch in Zündholzschächteln herumgetragen. Und wenn Sie jetzt irgendwie noch Zugriff auf die alte 100er-Note, Schweizer Banknote haben, dann kramen Sie sie hervor. Man sieht auf dieser Note auf der einen Seite ein Porträt von Giacometti, auf der anderen Seite eine seiner berühmtesten Statuen, der schreitende Mann, die heute 110 Millionen wert ist, und ein seltsames, ovales Gebilde mit so senkrechten Stelen und einzelne Stichworte darum herum, La mort de Thé, also der Tod von Thé, oder das Brot im Kanal, Déjeuner samedi, ein Mittagessen am Samstag, oder Le Sphinx. Und die meisten Menschen und wahrscheinlich auch die Schweizer Nationalbank, die diese Note ja in großer Auflage gedruckt hat, hat wohl gedacht, das sei die ägyptische Sphinx, denn Giacometti hatte einen starken Bezug zur ägyptischen Kunst immer gehabt. Aber hinter dieser Le Sphinx versteckt sich eben eine ganz typische Männergeschichte, eine Junggesellenmaschinengeschichte, die relativ komplex ist. Le Sphinx war der Name eines Bordells in Paris, das 1946 wie alle Bordelle in Paris geschlossen wurde. Es gibt dazu übrigens auch Bemerkungen in einem Buch Casino Royale, das mehrfach verfilmt wurde, James Bond. Dort kommt auch ganz kurz dieses Bordell Le Sphinx vor und diese Schließung der Bordelle, aber nicht in den Filmen, nur im Buch. Das war jetzt aber nur so eine Klammerbemerkung für James Bond und Ian Fleming-Fans. Am Abend, als dieses Bordell das letzte Mal offen hat, geht Giacometti mit Freunden ins Bordell. Einer ist ein Verleger und er bittet ihn doch einmal, einen Aufsatz zu schreiben. Und dann schreibt Giacometti diesen Text Le Rêve, Le Sphinx et la mort de Thé, der Traum, das Sphinx und der Tod von Thé, 1946 und berichtet über seine erotischen Träume, wie er die dann verarbeitet in seinen Kunstwerken, wie er mal als Jugendlicher von einem Mann eingeladen wurde, der dann im Hotel in der Nacht starb und er die Nase beobachtet hatte. Dann macht er die berühmte Skulptur Le Nez, die im Kunstmuseum von Basel zu sehen ist, so eine Riesennase, so fasnachtsmäßig, fast einen Meter lang, Pinocchio-mäßig, aber natürlich auch sehr fallisch. Und in diesem Text beschreibt er eben diesen Besuch im Sphinx. Und während dieses Besuches wurde er geblendet von der Schönheit der Frauen, die im Gegenlicht auf ihn zuschwebten wie Engel des Sonderbaren und des Begehrens. Und er hat dann in mehreren Versionen vier Frauen auf einem Sockel gestaltet. Und diese vier Frauen auf einem Sockel sind jetzt aber nicht nur einfach diese vier Frauen aus dem Sphinx, bei der Kunst ist es ja immer alles sehr kompliziert, sondern sie verweisen auf vier andere Prostituierte, und zwar jene vier Prostituierten, die im skandalösen Hauptwerk des Marquis de Sade aus dem 18. Jahrhundert, das Werk heißt die 120 Tage von Sodom, 600 Perversionen erzählen. Giacometti war damals gut befreundet mit einer Ur-Ur-Ahnin des Marquis de Sade, die diese Manuskriptrolle, eine 12 Meter lange Rolle, angekauft hatte. Die Rolle wurde abgebildet 1929 zum ersten Mal in einer Zeitschrift, in der auch zum ersten Mal Werke von Giacometti abgebildet wurden. Er hat für sie dann für ihre Villas Statuen für den Garten gemacht und 1946 in vielen Porträtsitzungen ihren Kopf als kleine Skulptur gestaltet und hat eben in diesem Zusammenhang sich nochmals intensiv mit dem Marquis de Sade auseinandergesetzt und sozusagen diese vier Prostituierten, diese schrecklichen Figuren aus diesem absolut dunklen und bösartigen Werk dargestellt. Und heute sind die Skulpturen von Giacometti unbezahlbar. Man müsste recht viele von diesen alten Hunderternötchen in der Hosentasche haben, um sie zu bezahlen. Und wie gesagt, wahrscheinlich hat niemand in der Nationalbank gewusst, dass in diesem Wort Le Sphinx letztlich eines der schlimmsten Werke der abendländischen Literatur schlummert. Das sind die absoluten Abgründe der Junggesellenmaschine.
Das nächste Bild, das wir hier sehen, ist eine Fotografie von Robert Mapplethorpe und es zeigt Louise Bourgeois und sie hat ein interessantes Objekt unter dem Arm. Wie ist es zu diesem Foto gekommen?
Also Louise Bourgeois markiert für uns den Übergang aus der Junggesellenmaschinenwelt, aus dieser Wunderkammer in eine neue Öffnung, in eine neue Epoche nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Tradition des Surrealismus ist bei ihr noch aktuell. Sie ist eigentlich Französin, aus gutem Haus, kommt aber sehr früh mit der Kunst in Berührung und reist aus, zieht aus nach Amerika, wo sie einen Kunsthistoriker heiratet, der spezialisiert ist auf außereuropäische Kunst und spezialisiert auf Fetische und auf Talismanobjekte, die eine magische Kraft ausüben. Sie selbst hat stark unter der Beziehung zu ihrem Vater gelitten und der Verlust ihrer Mutter hat sie in große Depression gestürzt und sie hat 30 Jahre lang in New York eine freudianische Psychoanalyse durchlebt und hat auch Texte geschrieben über Sigmund Freud, über die Spielzeuge von Sigmund Freud. Und wenn man die Spielzeuge von Sigmund Freud nennt, dann sind das diese kleinen Falli aus Elfenbein und Holz und so weiter, die er überall in seinem Kabinett hatte. Und Louise Bourgeois also nimmt so einen Phallus und macht ihn sich zu eigen. Sie macht ihn sich zu eigen, indem sie einerseits ein Kunstwerk daraus macht und das aufbläst. Dieses Kunstwerk heißt La Fillette, das Mädchen, ist aber ein großer Phallus aus verschiedensten Materialien, aus Gummi, aus Latex, die da zusammengemixt werden und sollte eigentlich an ihrer ersten Einzelausstellung, die sie wirklich erst mit 70 Jahren hatte, man muss sich das vorstellen, aber gleich im Museum of Modern Art in New York 1982, zeigt sie unter anderem diese Fiat, diese Antwort auf Freud. Und für den Katalog wollte man ein Foto von ihr, eine aktuelle, und hat sie dann zum besten Fotografen geschickt und hat ihn angefragt, Robert Mapplethorpe. Und Mapplethorpe war berühmt für seine Fotografien aus der schwulen Szene, hat große Blüten auch fotografiert, die so ein bisschen wie Genitalien ausschauen. Und er hatte Schiss, diese große Künstlerin zu fotografieren. Er hat gesagt, nimm doch etwas mit, was die Situation ein bisschen entspannt. Und sie kam mit diesem Phallus, der die Situation nicht unbedingt entspannt. Und sie trägt nun auf diesem Foto, sie hat so ein, man nennt das im Amerikanischen, glaube ich, Affenpelz. Also sie hat einen zotteligen Pelzmantel an und trägt, also die, das ist ein bisschen an Schambehaarung erinnert, und trägt nun diese reife Frau, diesen großen überdimensionierten Penis, einfach lächelnd aus dem Bild und rechnet damit ab, ganz bewusst, mit all diesen freudianischen Geschichten. Penisneid ist so ein Stichwort, also quasi, dass die Frau ewiglich den Penisneid hat. Jemand, der so leger und so locker mit Penis umgeht, der hat keinen Penisneid mehr. Und sie sagt auch einmal, sie wisse gar nicht, was die Leute alles so in diesen Penis hinein projizieren. Das ist doch eigentlich ein ganz kleines, fragiles Ding, auf das man ja ein bisschen aufpassen sollte.
Eine ihrer Freundinnen in New York in den Ende der 60er Jahre war Maria Lasnik. Und bei ihr taucht jetzt dieses phallusartige Wesen wieder auf, und zwar in der Form der Schlange. Das erinnert uns an Laokoon am Anfang der Ausstellung. Und das Werk heißt in der Tat Woman Laokoon. Maria Lasnik hat versucht, eben sich selber als Modell zu nehmen, nicht das Objekt eines Künstlers zu sein, der wieder mal klassisch eine nackte Frau malt, sondern sich selber zu erkunden mit ihrer Malerei, ihren Körper abzubilden, aber nicht einfach nur als Spiegel, sondern eigentlich die inneren Gefühle des Körpers zu zeigen. Man sieht auf diesem Gebilde ihre Arme, die so zerstückelt durch die Luft schweben, der Kopf reißt sich aus dem Hintergrund heraus, sie hat keine Haare, der Kopf ist wie noch nicht ganz fertig oder ein Teil ihrer Gehirnmasse wird da noch zurückgerissen in die Hintergrundfläche des Bildes, ein sehr dynamisches Bild. Nur die Schlange, die ist schon etwas schlapper als damals bei Laocoon. Sie hat also in einer gewissen Weise jetzt diese Schlange im Griff, aber die Schlange hat auch noch sie im Griff. Und es ist der Moment eben der Emanzipation der Frau, die ein klassisches Motiv aus der von Männern beherrschten Kunst neu interpretiert, die aber auch vielleicht in einer gewissen Weise anzeigt, dass nun natürlich auf die Frau als Künstlerin ähnliche Qualen zukommen, wie sie dieser Laokoon-Priester gehabt hat, dass eben auch sie sich mit ihren Ängsten, mit ihren Sehnsüchten, mit ihren Abgründen auseinandersetzen müssen, um dann eben in einer neuen Identität eine andere Form von Kunst oder eine eigene Form von Kunst zu entwickeln.
Was wir nie besprochen haben, eigentlich, was mir jetzt so beim wirklich, wenn man das Bild sieht, durch den Kopf ging, sie hat ja ihre Beine geöffnet und man sieht ihre Scham. Und das ist ja etwas, was auch ein Tabubruch ist und was ja auch in der Psychoanalyse ein Thema ist, die Frage nach der Scham oder wann taucht Scham überhaupt auf und warum taucht das auf und ist das etwas, was die Schamlosigkeit des Zeigens auch irgendwo ein wichtiges Motiv ist in diesem Gemälde letztlich, oder? Also wir haben das immer jetzt so über die Schlange und über den Körper, aber es ist eine 1973 ja auch eine Geste, sich schamlos zu zeigen.
Ja, in dem Sinne erinnert es natürlich an die Medusa, das Haupt der Medusa, das ganz am Anfang der Ausstellung steht, über das wir damals nicht gesprochen haben, als wir daran vorbeigingen, und das eben für die Medusa steht, ein Ungeheuer aus der Antike, ein Ungeheuer, dessen Blick die Männer und die Helden, die sie töten wollten, immer versteinert hat. Und die Medusa trägt auch die Schlange auf dem Kopf. Und von Freud wurde dann eben das Haupt der Medusa natürlich als Scham der Mutter interpretiert. Der Knabe oder der Mann, der diese Scham, diese alles verschlingende Kluft sieht, fühlt sich dadurch bedroht, gerät in Kastrationsängste und muss sich dann eben mit seiner ganzen Misogynie und so weiter dafür rächen, dass er in diesen Schrecken gekommen ist. In diesem Sinne ist dieses Bild nicht nur ein Kommentar auf Laokoon, sondern auch auf Medusa, was uns erst gerade jetzt eingefallen ist, wo wir davon reden und
also weil,
davor stehen.
Weil bei Louise Bourgeois ja quasi, also sie die Kastrationsangst ja direkt thematisiert, indem sie den Kastrationsakt vollzieht. Und es gibt aber tatsächlich, ich habe das irgendwo auch gelesen, dass in der Auslegung dieses Motivs, ja, der Medusenkopf, der abgeschnittene, war ja in Griechenland so ein Talisman, den man sich an die Häuser, an die Eingangstüren, an die Dächer und so montiert hat, wie um den bösen Geist oder den bösen Blick abzuwehren. Und dass das tatsächlich so eine Ambivalenz ist zwischen dem weiblichen Geschlechtsorgan, das es verkörpert, also die wilden Haare und so weiter, und dass das auf der anderen Seite ein phallisches Objekt bleibt, weil die Schlangenhaare sind da, und dass die Geste von Louise Bourgeois bei Freud ein atropäischer Akt wäre. In seinem Aufsatz zur Medusa schreibt er das so, und das heißt, dass dieser Bann, den man aufbaut, wenn man mit diesem Amulett auf dem Schild oder am Haus arbeitet, dass man zeigt, ich habe keine Angst, also es ist wie ein Exhibitionismus. Also ich habe keine Angst vor dir, dem Feind, weil ich habe einen Penis. Und das ist ja eine Doppelbedeutung. Ich habe keine Angst, weil ich habe eine Vagina. Oder? No other voice can say the words.
My heart must hear to ever sing again. Jetzt, wenn wir gegen den Schluss der Ausstellung kommen, dann sehen wir hier viele Fotografien. Und eine Idee oder eine These der Ausstellung gegen den Schluss ist ja, es ist heute vieles möglich. Also wir sind nicht mehr unbedingt in diesen Idealen verhaftet. Man hätte die Möglichkeit als Mann auch andere Ideale zu leben oder zwischen den Idealen zu wechseln. Was war hier die Idee, mit dieser Idee aufzuhören?
Wir leben ja in einer Zeit, wo man die Bewegung LTGB nicht nur in den Zeitungen, in den Medien, sondern eben auch auf der Straße immer wieder sieht, wo man mit diesen vielfältigen Rollen, die die Männer und die Frauen heute einnehmen können, um ihre Geschlechtsidentität auszuleben, wir sind mit diesen Sachen konfrontiert, wir haben diese Bilder im Kopf, aber wir vergessen oft, dass natürlich diese Öffentlichkeit dieser ganzen neuen Formen von Geschlechtsidentität eigentlich eine Geschichte haben. Die kommen nicht einfach aus dem Nichts. Und natürlich kann man das bis in die Antike zurückverfolgen, wenn man will, aber es waren auch wieder die Surrealisten, die wesentlich dazu beigetragen haben, dass diese Befreiung stattfinden konnte. Wir zeigen in der Sektion Transformer eine Künstlerin, Claude Gaha, die in den 20er Jahren eine Hymne auf alle Frauen aus der Antike, Helena und Sappho, als Judith, als lesbische Vorbilder geschrieben hat. Und sie hat dann in den 20er Jahren viele Selbstporträts gemacht, in denen sie sich zeigt, wo sie zum Beispiel die ganze schöne Haarpracht, die die Frau ja auszeichnen sollte im klassischen Bild, abrasiert und mit kahlem Schädel darstellt. Oder daneben sehen wir sie in einer Pose mit Kussmund und einem Anzug, auf dem die Brustwarzen so herausgehoben sind. Wenn wir dann aber näher rangehen, steht darauf: I'm in training, don't kiss me. Ich bin im Training, und zwar im Krafttraining. Sie hatte eine riesige Hantel dabei und posiert sozusagen als Bodybuilder und führt irgendwie eben dieses männliche Bild des Bodybuilders und Muskelpakets ein bisschen ad absurdum. Daneben ein Bild, wo man sie ihren Kopf im Spiegel gespiegelt sieht. Das war eine Darstellung natürlich auch von ihrer eigenen Bisexualität. Sie war einerseits in André Breton, den großen Surrealistenpapst, verliebt. Andererseits hatte sie dann eine langjährige, bis zu ihrem Tod eine Beziehung mit einer Frau. Und sie war so eine der Vorgängerinnen, wie man sie vielleicht in der Schweiz von Anna-Marie Schwarzenbach her kennt, die ein anderes Recht eben der Frauen auf ihren eigenen Körper verkörperte. Und sie war ein Vorgänger eben dieser ganzen Bewegung, die dann in den 70er Jahren plötzlich populärer wurde. Es gab in den 70er Jahren eine Ausstellung in Luzern, Transformer, in denen Schweizer Künstler wie Urs Lüthi oder Manon die Geschlechter tauschten. Manon posiert dort auch als Bodybuilderin. Urs Lüthi nimmt weibliche Posen ein. Die Geschlechterrollen verschwimmen, verzahnen sich. Es gibt immer mehr Möglichkeiten, sich auszuleben, transgendermäßig, queer, wie immer man will. Und das ist auch der Geist von Andy Warhol, dem großen Pop-Artisten, von dem wir eine Fotografie seiner Freunde in der Factory in New York haben, wo man auch doppelgeschlechtliche Wesen, viele nackte Männer und angezogene Männer sieht, wo eben auch dieses Rollenspiel der Geschlechter in allen Varianten, wie in seinen Filmen auch, durchgespielt wurde. Und darüber hängt ein gigantisches Bild, das uns ein bisschen blendet, wenn wir es ansehen. Es hat unförmige Strukturen, weiße, grüne, braune Flecken und leuchtet uns so seltsam und rätselhaft entgegen. Es ist ein sogenanntes Oxidation Painting. Warhol hat in seinem Studio Leinwände ausgebreitet und mit einer Kupferschicht überzogen und dann diese verschiedenen Freunde, Freundinnen mit verschiedenen Geschlechtsidentitäten darum gebeten, über dieses Bild zu urinieren. Und deshalb heißen diese Gemälde auch Piss Painting. Die waren noch bei ihrer Entstehung sehr mit wenigen Hunderter Nötli zu kaufen. Heute sind die viele Millionen wert und es ist so ein Bild eben auch, wo diese Geschlechtergrenzen buchstäblich in diesen Spuren des Urins vermischen, sich vermengen und als Schattenbild eigentlich eben andere Möglichkeiten einer Identität heute vorspiegeln. Und dieses eben auch feminine Auftreten von Männern sieht man dann mit Mick Jagger, der mit seinen wohlgeformten Lippen kuschelig in einer Pelzkappe so flauschig daher lächelt. Man sieht es auch mit Yves Saint Laurent auf einem Bild, das damals für Furore sorgte, weil er sich der Modemacher nackt mit einer sehr männlichen Brille, aber sehr weiblich gewellten Haaren ablichten ließ. Also diese ganze Welle der 70er Jahre, die dann eine größere Schicht schon erfasst hat, ist dann eben in der Gegenwart im Mainstream angekommen und bei Umzügen, Demonstrationen auf der Straße in allen Farben zu sehen.
Die Ausstellung endet, wie sie begonnen hat, nämlich mit einer antiken Statue. Und hier am Ende der Ausstellung ist es ein Hermaphrodit, also ein zweigeschlechtliches Wesen, das da liegt auf einer gut gepolsterten Matratze. Und erst wenn man um dieses Werk herumgeht, sieht man, dass es eben zwei Geschlechter hat. Und du hast gesagt schon vorher, dass diese Figur, die träumt hier und was sie träumt, wird an die Wände projiziert.
Als man diesen Hermaphroditen ebenfalls wie Laokoon in Rom ausgegraben hat, war man natürlich erstaunt über diese schlafende, doppelgeschlechtliche Figur und hat dann den damals berühmtesten Architekten und auch Bildhauer Bernini gebeten, diesem Hermaphroditen eine Matratze aus Stein zu machen. Und wir haben hier den Abguss von 1805, also ein späterer Abguss in Gips, wo man dieses Werk sieht. Es liegt da vor uns in einem geschlossenen Raum, über den verschiedene Filmbilder tanzen. Und zwar haben wir hier sozusagen diese Traumfabrik Hollywood ins Spiel gebracht, weil es ja um den träumenden, schlafenden Hermaphroditen geht. Ein berühmter französischer Autor hat in den 1870er Jahren das Buch Mal d'Horreur geschrieben und dort ganz verrückte Fantasien, böse, schlimme, schwarze Sachen beschrieben, aber auch dann sehr kuriose Dinge wie das Sexualleben der Kraken in den unterseeischen Gebieten. Und er hat ein Kapitel dem Hermaphroditen gewidmet, diesem Wesen, das Skandal auslöst, das sich nicht wohlfühlt in seiner Haut in der damaligen Gesellschaft, das zerfressen wird, wie er schreibt, von Läusen, die in den Achselhöhlen nisten. Und er schlägt dann diesem Hermaphroditen vor, schlafe wieder ein, schlafe ein und träume deine Träume. Und wenn wir jetzt uns heute eben nicht mehr einfach als Mann oder nicht einfach als Frau definieren, sondern als zwiegeschlechtliches, vielgeschlechtliches Wesen, dann können wir uns auch hinlegen und unsere Träume haben. Wir sind nicht mehr einem Männlichkeitsideal verpflichtet, sondern wir können von vielen Männern träumen und an diesen Wänden sind solche Männer auch zu sehen. Jetzt gerade Brad Pitt, der mit seinem Sixpack stolz auf dem Dach eines Hauses steht und seine Schönheit genießt. Dann jetzt gerade ein Film Barbarella, wo Jane Fonda einen Mann raucht, der in einer riesigen Glasflasche, so wie eine Wasserpfeife, in einem Raum ist und sie sagt dann, das ist die Essence of Man.
I have a taste for you. What is it? Essence of Man.
Essence of Man?
Nicht schlecht, aber es gibt eben keine Essenz des Mannes mehr. Man sieht dann Johnny Depp, der weint. Man sieht Filme von Künstlerinnen, die Surfer an der Küste aufnehmen, die sich ausziehen und ganz verletzlich wirken. Und man sieht Kate Blanchett, die den berühmten Song von Bob Dylan singt, Ballad of a Thin Man, ein Song, wo es eben auch darum geht, wie ein Mann in ein Umfeld gerät, wo er an seiner eigenen Geschlechtlichkeit zweifelt. Und es ist natürlich kein Zufall, dass das jetzt hier in unserer Ausstellung eine Frau ist, die diesen Song des Mannes singt. Und wir wollten damit ein bisschen zeigen, dass man heute diese Ideale eigentlich spielerisch aufnehmen kann, dass man auch nicht gerade einen Schock haben muss, wenn der eigene Sohn eine Capsli-Pistole kaufen will und mal so richtig etwas auf Macho machen will. Man soll diese Sachen alle ein bisschen ausleben, aber eben spielerisch, nicht verbindlich. Und vielleicht formiert sich eben aus diesem träumenden Hermaphroditen dann ein neues Männerbild, natürlich auch ein neues Frauenbild und ein neues Bild des Zusammenlebens.
He doesn't want to turn into some machine. Take a woman like you to get through the man.